Moin!
Wir sind Lisa und Arne von der Hamburger Band Gutbier und Vogeler.
Und weil wir bezüglich dessen immer ganz oft angesprochen werden, wie jetzt genau unsere Nachnamen sind, erkläre ich es kurz nochmal. Das ist Gutbier, was gut ist und was man trinkt, und der Vogel mit ER.
Und ihr hört Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 Astra Colada mit Daniel und Hauke.
Viel Spaß beim Hören! Astra!
Es ist Donnerstag. Es ist der motivierte Podcast. Es ist Astra Colada Zeit. Wir sitzen in der Astra Stube. Daniel Hötmann, Hauke Horreis, zwei Kulturschaffende, die sich denken, mein Gott, wie schön ist es, in der EM Veranstaltung zu machen.
Ich bin müde. Hast du gestern das Elfmeterschießen gesehen, wo wir gerade bei der EM sind?
Ja, jein. Sagen wir es so. Gestern hatte ich die folgende Situation. Ich bin zu meinem Homeoffice gefahren. Mein Homeoffice liegt jetzt direkt am Hamburger Hafen. Alles, was ich nicht mit dem Laptop machen muss, mache ich am Handy, und dann setze ich mich schön am Hafen gegenüber von Sword and Silver. Das ist so ein kleiner Spielplatz mit einem Bier und mit meinem Handy. Sieht halt wie so ein Assi halt aus, der zwei Stunden abhängt und arbeitet dann. Und dann bin ich einer Bekannten von früher von St. Pauli begegnet, Christiane vom Sommersalon, und die hat gesagt, Mensch, wir haben gerade Dienstbesprechung gehabt. Alle alten Leute sind da. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass das letzte Getränk, was ich getrunken habe, ein Erdbeer-Daiquiri gewesen ist.
Ich hab's mir schon fast gedacht.
Aber ich hab's mir angeguckt. Und ich war sehr überrascht, und ich find's richtig gut, dass die Schweizer den Franzosen am Ende noch auf den Deckel gegeben haben.
Ja, weil halt auch das verschossene Tor einfach so ein arrogantes Schießen von dem Typen war. Weißt du, ja, ich krieg den schon rein. Und ballert da so ein bisschen drauf, wo ich denke so, Alter. So.
Genau, ja. Dieser Typ ist Mbappé.
Mbappé, danke.
Mbappé ist einer der talentiertesten und größten Fußballspieler. Ich habe dann noch, während der, glaube ich, in der Nachspielzeit so ein 100% daneben gehauen hat, habe ich noch gesagt, ich wette mit dir, Mbappé verschießt heute noch einen Elfmeter. Ja, und dann ist es auch wirklich passiert. Kommt so diese Zeit, wo ich halt merke, scheiße, warum wettest du nicht bei Tipico, aber ach mein Gott. Aber so motiviert bin ich halt heute. Ich habe so eine kleine Katermotivation. Draußen ist tropisches Wetter.
Ekelhaft.
Na, der Regen Ekelhaft. Prasselt auf die Straße, drückt die Wärme nach oben. Aber es fühlt sich alles so an, als wenn es kurz vorm Implodieren wäre, habe ich das Gefühl. Weil ich bin, heute möchtest du wieder was erzählen über das, was der Senat erzählt hat. Wolltest du?
Ja.
Ja, siehst du. Ich wollte halt einfach nur überleiten und einfach sagen so, ich bin vollkommen aus jeglichem, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, sondern ich mache jetzt einfach nur. Denn dann siehst du halt in Ungarn, siehst du halt irgendwie 60.000 Leute in den Stadien, große Diskussion, darf man in Wembley spielen, darf man in Wembley nicht spielen. Dann hast du halt die Leoniden, die halt die Konzertsaison wieder für Indoor-Konzerte eröffnet haben, und siehst du, wie die halt in einem Club vor 500 Leuten spielen, die alle aufeinander rumpogen.
Die aber auch alle getestet sind.
Aber ich sag ja nicht, ich verurteile das nicht. Ich finde das halt einfach komisch, dass dann auf der anderen Seite in Hamburg die Leute, sagen wir, ihre 1,50 voneinander entfernt sein müssen, ihre Masken aufhaben müssen, draußen, dass das Ordnungsamt kommt mit dem Zollstock. Das ist alles gerade nicht mehr für mich. Es ist nicht mehr fassbar für mich. Vor einem Monat haben wir noch über alle Leute halt gelästert, die halt da draußen sich in der Corona-Pandemie halt zusammen getrottet haben, um zu demonstrieren, weil es Corona nicht gibt. Und jetzt sind irgendwie diese ganzen Großveranstaltungen und alle drehen halt mega am Rad. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich an wie kurz vorm Implodieren. Und ich mag da auch schon gar nichts mehr zu sagen, weil man selber auch gar nicht mehr weiß, wo man hin soll. Und im Stadtpark werden die Kids halt verfolgt von den Polizisten.
Oh, ganz vorsichtig.
Ganz vorsichtig.
Hauke. Also das ist, die im Stadtpark, wenn die Kids
von den Polizisten. So habe ich es ja gar nicht gesagt.
Nee, aber Alter. So, die Kids bringen Feuerwerk mit. So, warum bringst du Feuerwerk ab 21:22 im Stadtpark mit, wenn du nicht auf die Bullen schießen willst? Das ist halt, ey, es gibt einen guten Bericht, der sagt, von Leuten, die da gewesen sind, den ganzen Tag, von 10 Uhr morgens bis nachts um 11, so, mit 4 Reportern, die sich den ganzen Bums angeguckt haben. Den ganzen Tag über hast du eine ganz entspannte Situation. Du hast Familien, du hast Leute, die feiern, die tanzen auch ein bisschen, alles entspannt, alles cool. Und auf einmal um 21 Uhr wechselt das komplette Publikum im Stadtpark. Das ist wie, wenn wir hier ein Konzert machen und danach ist Party. Auf einmal wechselt das komplette Publikum von Punkrock zu Techno. So. Und aus allen möglichen Ecken kommen irgendwelche Kiddies, die nichts anderes zu tun haben, als sich in Riesengruppen zusammenzuraufen, warten, bis die Bullen das auflösen, sie damit Flaschen beschmeißen und mit Feuerwerk beschießen, dann löst die Polizei das auf, 500 Meter weiter treffen sich die gleichen Jugendlichen wieder und das gleiche Spielchen beginnt von vorn. So. Und hier zu sagen, die Bullen verprügeln aber irgendwelche Kinder, Alter.
Das habe ich so, ja so nicht
nein,
gesagt. Ja,
weil du aber so steht es halt auch, so steht es halt auch immer in der Presse. So. Die Polizei wird angegriffen. Entschuldige bitte mal. Also was sollen die denn machen? Sollen die sagen, nee, alles gut, mach mal.
Ja, aber das nee. Ist jetzt so kacke. Ich weiß jetzt gar nicht, warum du so auf die Palme gehst. Ich habe es ja nicht in dem Sinne gesagt, dass ich es verurteile, sondern es ist einfach gerade einfach, es ist alles für mich nicht mehr fassbar. Wo werden welche Gesetze gemacht, wo darf was gemacht werden, wer darf wie etwas und du darfst ja auch nicht verurteilen, weil du hast ja auch gerade mit dem Leoniden-Ding halt gesagt, ja, die sind ja aber auch alle getestet, trotzdem hängen die halt alle mit 500 Leuten in dem Club halt rum.
Das ist richtig.
Und da kann ich einfach nur sagen, ja, kann ich verstehen, dass man das halt als Band halt machen will, aber es, wenn du es halt unangekündigt halt irgendwie auf deine Social-Media-Kanäle besprühst, dann wirkt es halt irgendwie wie die Ungarn-Geschichte irgendwie nicht nachvollziehbar. Für mich halt jedenfalls nicht. Es ist halt nur für mich ein reines Ding. Es gibt keine, es gibt nicht mehr Regeln, aber es gibt doch Regeln und wer hält sich wie an was und das ist halt, es fühlt sich an wie implodieren. Vor allen Dingen halt mit diesem hitzigen Wetter. Das ist ganz wertfrei, Daniel Hüttmann. Ja, aber jetzt kannst du ja erzählen,
das
was
mit der, das gerade mit der Polizei war nicht wertfrei von dir. Das doch, hast das du ist, anders das gesagt. Denn, das kannst du dir nochmal anhören, wenn du schneidest, Hase. Das war nicht wertfrei.
Ja, dann erzähl doch, was ist jetzt hier los? Was für neue Regeln gibt es
denn? Wir dürfen ja tanzen.
Super. So,
und jetzt, ich wusste, dass du das richtig geil findest. Wir dürfen wieder tanzen mit 250 Leuten, also mit bis zu 250 Leuten dürfen wir wieder tanzen. Bedeutet, dass 10 Leute, also diese 10-Leute-Regel gilt halt immer noch, ne? Dass 10 Leute halt nebeneinander stehen dürfen, ohne Abstand, ohne Maske und ein bisschen dancen dürfen.
Ich wollte nur sagen, wenn ihr das gerade nicht gesehen habt, Daniel Hüttmann hat versucht zu tanzen und er hat nicht gecheckt, dass es hier ein Podcast ist, dass man das nicht sehen kann, wie Daniel Hüttmann tanzen kann. Aber es war auf jeden Fall unglaublich sexy.
Danke. Auf jeden Fall darf wieder getanzt werden. Es dürfen Veranstaltungen organisiert werden, wo getanzt werden darf. Bedeutet immer noch mit negativem Testergebnis, mit Luca-App etc. 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 Aber du darfst wieder tanzen. Um es gleich vorwegzunehmen, nein, bei unseren Konzerten im Schrödingers wird nicht getanzt. Denn wir haben Hausrecht und wir können sagen, nein, wir wollen das nicht.
Aber warum sagt ihr denn, ihr wollt das nicht?
Weil wir den Abstand nicht einhalten können. Du kennst unsere Tische und wenn, sag mal, 2 Tische nebeneinander sind schon wieder 12 Personen und wenn die alle aufstehen und neben ihre Bänke stehen, halten die keinen, gibt es keinen Abstand.
Siehst du, aber dann komme ich und den kurzen hebel ich dich ja mal ein bisschen aus.
Mach mal.
Weil wenn die alle getestet sind, was ist denn das Problem?
Dass es immer noch so in der Verordnung steht, das ist das Problem. Und da wir uns bei unseren Konzerten und Veranstaltungen an die Verordnung halten müssen. Und genau da ist das Problem. 10 Leute dürfen miteinander tanzen, 12 Leute dürfen nicht miteinander tanzen. Und wenn du jetzt einfach nochmal unseren Platz vorstellst und alle Leute stehen auf, alle Leute stehen neben ihren, stehen neben ihren Bänken und tanzen, hält keiner mehr die 1,50 Meter Abstand. Niemand.
Denn sieht das so ein bisschen aus wie im ungarischen Block bei Deutschland gegen Ungarn.
So ungefähr. Und das Ding ist ja auch...
Oder beim Leoniden-Konzert in Freiburg.
Die Leute haben einen Sitzplatz gebucht und die Leute haben keinen Stehplatz gebucht. Und wenn es Leute gibt, die hinten sitzen möchten und sagen, nee, ich möchte nicht tanzen, weil ich finde das zu gefährlich und sitzen, aber nicht sehen können, weil die anderen stehen, funktioniert das nicht, weil die Leute einen Sitzplatz gebucht haben.
Das meine ich nämlich gerade. Das ist nämlich alles kurz vom Implodieren. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Menge Leute geben wird, die sagen, hallo, aber das Tanzverbot ist doch aufgehoben. Ich darf das doch.
Genau, und man dann sag hingehen ich, muss, nein, darfst du nicht. Und, oder du sagst das, nein, darfst du nicht, weil wir haben Hausrecht, setz deinen scheiß Arsch wieder auf die Bank.
Und dann sind die halt sauer und das heißt einfach bei dieser Hitze, bei diesem Wetter, alles ist kurz vorm Implodieren.
Da wir gerade kurz vorm Implodieren sind, wir haben heute auch einen Gast und wir quasseln uns gerade um Kopf und Kragen.
Du quasselst dich um Kopf und Kragen.
Du auch. Und vielleicht möchte unser Gast dazu auch was sagen.
Hol ihn mal rein.
Wir holen ihn einfach rein.
Direkt aus Schlumpfhausen rausgekommen.
Direkt aus Schlumpfhausen. Wir haben extra die ganze Zeit nichts gesagt bis, bis jetzt. Unser Gast hat nämlich eine neue Haarfarbe. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was das, welche Farbe das ist. Ich find's geil, muss ich sagen. Ich habe erst von Weitem gedacht, so Alter. Und jetzt von Nahen aber, Alter.
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Türkis und Smaragd.
Ja, da wäre ich auch dabei. Unser Gast heute, der wunderbare Joe Astray. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, heute bei euch zu sein.
Du, Joe, warum hast denn du smaragdgrüne Haare?
Ich wurde vor wenigen Tagen geimpft. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie eine Meerjungfrau.
Ja, genau.
Genau, das ist. Ich lag auch bis eben gerade noch am Elbstrand. Wetter war nicht so gut. Bin jetzt direkt hierher, hab mein Bikini noch ausgezogen und freue mich jetzt wirklich hier zu sein. Das ist richtig geil. Ich hätte euch auch noch stundenlang zuhören können. Das ist fantastisch.
Dankeschön. Es sieht aber so ein bisschen aus. Lagst du mit dem Kopf im Wasser? Normalerweise liegt man doch mit dem Schwanz im Wasser, wenn du eine Meerjungfrau bist.
Ja, und wie heißt du? Eigentlich auf dem Stein. Eigentlich liegst du ja auf dem Stein so und deine Flosse ist so halb im Wasser und dann kommt die immer so ein bisschen raus.
Ja, und bei Joe wäre es dann eigentlich liegt er halt auf dem Stein, sein Kopf ist im Wasser und seine Beine gucken so nach oben.
Naja, ich lag da auf einem Felsen einfach und hatte so zwei Kokosnüsse um. meine schicke neue Friese. Dann kam einer von der Brauerei Astra vorbei, meinte, ob ich nicht für die neue Astra-Werbung modeln möchte. Und währenddessen ist so ein Evergreen-Tanker im Hafen irgendwie stecken geblieben, weil die ganzen Leute gedacht haben, sie sind hier in Kopenhagen, so dieses Wahrzeichen, da gibt's doch da auch mit dieser Meerjungfrau, ne? Naja, deswegen, ich bin jetzt gerade hierher geeilt.
Und hast Sirenen-like halt die rangeholt.
Richtig.
Und haben gedacht so, was ist denn das für, ach so, ist Joe Strait.
Wie siehst du das denn, Joe? Nehmen wir einfach mal dieses Leoniden-Ding, was die jetzt machen. In wo ist es? In Husum?
Freiburg.
In Freiburg?
In Freiburg war es auf jeden Fall. Ich glaube, es war in Freiburg. Ist auch egal, wo es gewesen ist.
Nee, Hase, ich glaube, das verwechselt jetzt. Dieses Video, was du gesehen hast bei Insta, war ein altes Video.
Nee.
Das kommt doch noch.
Nein.
Also, echt nicht? Das war schon.
Okay. Ich weiß es nicht, wo es war. Ich denke, dass es, wenn es in Freiburg gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen. Aber ich kriege vielleicht auch ganz viel nicht mit. Ich finde es in Ordnung, dass Konzerte auch indoor wieder stattfinden. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass solche riesige Veranstaltungen wie jetzt die EM zum Beispiel mit 60.000 Leuten oder wie viel auch immer, das ist einfach nur Panne, weil da geht es einfach um so viel Geld so und um Werbeindustrie und sowas. Und das nervt einfach. Das hätte man einfach nicht zulassen dürfen. Vor allem dieses verteilt auf ganz Europa ist ja eigentlich für Europa eine schöne Idee, aber in Pandemiezeiten halt auch das Dümmste, was man machen kann. So geht gar nicht.
Also ich finde dieses Leoniden-Ding halt auch, ich finde das gut, weil ich finde, dass wieder Sachen in Clubs stattfinden müssen. Also es müssen Sachen in Clubs stattfinden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass im Endeffekt Getestete oder Genesene, wie auch immer, oder Geimpfte halt reinkommen und dass es eine Kontaktnachverfolgung gibt, dass wenn doch was passieren sollte, dass man wirklich sagen kann, okay, die Leute waren da, also zack, alle in Quarantäne. Weil das muss jetzt halt da wieder anlaufen. Also wir können nicht noch bis Ende des Jahres die Clubs zumachen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht.
Deshalb meine ich ja, ich kann dazu keine richtige Meinung haben, weil meine Meinung wäre ja eigentlich von der Vernunft her, ey Leute, es geht halt nicht. So in England geht die Delta-Variante, schießt nach oben, alle bekommen es mit, aber sagen ja, es ist okay, dass wir heute Deutschland gegen England halt in dem Stadion haben. Und wo man halt auch gar nicht weiß, wie sind dort eigentlich die Hygienemaßnahmen. Ja,
das
also kommen da nur Getestete rein, kommen da nur Leute rein, die geimpft sind, kommen da nur Menschen rein, die schon genesen sind. Wie ist die Nachverfolgung? Gibt es da auch die Luca-App? Gibt es die Luca-App in England? Ist es ein europäisches Ding?
Nee, das ist ein deutsches Ding. Aber also ich glaube, der Punkt ist bei mir einfach, dass ich denke, naja, also jetzt sind wir beim Beispiel Leoniden,
ja.
Recht bekannte, aber immer noch eine Indie-Band, würde ich behaupten, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, so.
Ja.
Und da geht es einfach um Existenzen auch, ne? Also für die geht es einfach darum, wir müssen jetzt auch mal nach diesen 1,5 Jahren der Pandemie irgendwie mal wieder loslaufen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Womit verdient man Kohle? Eigentlich mit Live, so. Bei der Europa-Fußball-Weltmeisterschaft, da geht's, die ganzen Nationalspieler, da geht's nicht um Existenzen, so. Dann fällt das Ding halt einmal aus. Ich finde es auch total panne, dass es UEFA 2020 heißt. Ich war völlig verstört, als ich das erste Spiel angeguckt habe. Und dachte, sag mal, welches Jahr haben wir jetzt gerade?
Da war ich aber so, auch.
Ja. Ja, die mussten das ja machen, weil sie ja schon die ganzen Merchandise-Artikel vorgedruckt haben.
Aber es herrscht ja auch Maskenzwang im Stadion. Also eigentlich musst du im Stadion die Maske aufhaben. Und wenn du halt die Bilder siehst, da haben wie viel Prozent ihre Maske auf?
Keiner.
Also und wenn dann halt unter der Nase oder unterm Kinn, so das juckt halt keinen. Und ich weiß halt auch nicht, ob die mit einem negativen Test reinkommen müssen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also in Ungarn bestimmt nicht.
Aber dann, wenn da 40.000 Leute im Stadion hängen und alle haben eine Maske auf, das kann mir auch keiner erzählen, wenn sie alle grölen, jubeln, schwitzen, Schweiß auf Schweiß sich umarmen. Der nimmt die Maske ja auch nichts mehr. Aber ich will ja auch jetzt kein Maskenspielverderber sein und so, ich kann das vollkommen verstehen, das mit dem Leoniden, ganz klar, das ist eine Band, die von der Musik halt lebt und das machen muss. Deshalb ist es auch dazu so schwierig, irgendetwas Verurteilendes zu sagen auf der einen Seite und dann daneben zu stellen, ne, du hast ja gesagt, ne, Fußball daneben zu stellen, ist halt ein bisschen schwierig, weil da bangt keiner um seine Existenzen. Trotzdem fühlt sich das für mich irgendwie alles falsch gerade an.
Es ist auch, ich gebe dir da auch recht, es ist auch mega schwierig. Also ich finde es auch zum Beispiel wirklich merkwürdig, jetzt sind viele Leute geimpft, ja, und können verreisen. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob man irgendwie auf die Malediven fliegen muss oder so. Ich finde, das muss nicht sein, ja. Aber ich finde auch nach 1,5 Jahren irgendwie des Homeoffices und zu Hause irgendwie vor sich her vegetieren, werden die Leute auch alle ein bisschen, die müssen einfach jetzt mal raus, um es mal irgendwie so zu sagen. So, wenn man da jetzt nach Dänemark oder nach Slowenien oder sowas fährt und doch geimpft ist, ja, wieso sollte man dann nochmal in Quarantäne müssen? So, also ja. Klar, es fängt da an, muss man jetzt verreisen in dieser Zeit oder muss man Deutschland verlassen in dieser Zeit? Mhm. Ist eigentlich das Sicherste, hier einfach zu bleiben, so, ne, um nicht irgendeine Delta-Variante einzuschleppen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie schwierig, weil wenn du geimpft bist, nein, ich bin kein Wissenschaftler, aber dann finde ich, dann muss man auch nicht in Quarantäne.
Also ich war am Wochenende ja in Warnemünde mit meiner Freundin. Wir haben ihre Eltern besucht. So.
War schön?
Es war sehr schön. Ich war Freitagabend betrunken von einem Pina Colada und von einem Mojito. Ich war richtig besoffen. zwei Cocktails und ich hatte alle Lampen am Leuchten. So, das war schön. Mir ging es auch Samstagmorgen richtig dreckig. Ich hatte einen richtig üblen Kater. Hab den ganzen Tag nur gefressen. Aber da war es halt so, es war einfach bumsvoll. Also Warnemünde war einfach wirklich, es war unfassbar voll. Und da war es einfach so, als wenn die Pandemie vorbei ist. So, überall war Luca-App, keiner hat sich registriert, keiner hat es kontrolliert. So, Maske auf drinnen, Maske auf beim Schlange stehen, hat kein Schwein interessiert. Wie oft ich da rumgelaufen bin und mich umgeguckt habe, wenn jemand hinter mir schon wieder in meinen Nacken geatmet hat und gefragt habe, ob er bitte seine Maske aufsetzen kann, kam halt entweder so, ja, ich bin ja getestet oder, na, ich bin ja zweifach geimpft. Ja, fuck, ist mir egal, Alter. Es ist immer noch irgendwo Maskenpflicht, setz deine scheiß Maske auf.
Richtig.
Und das fand ich super anstrengend. Also das war wirklich... Das war mein Vietnam. Wirklich. Also ich war so auf Zinne die ganze Zeit, weil die Leute mir so auf den Sack gegangen sind. Das war sehr, sehr anstrengend. So.
Völlig verständlich. Und es ist auch super asozial, den noch nicht Geimpften gegenüber.
Komplett. Ne? Da sind wir halt auch wieder bei Rücksicht auf andere nehmen. So, ne? Das ist irgendwie vollkommen nicht vorhanden. Das ist einfach nicht mehr da. Das ist mein Gefühl.
Vor allem wir versuchen es.
Ja, wir versuchen es. Auf jeden Fall. Ist das gleiche wie heute eine Mopo steht, so heute Deutschland, England, so, und die Deutschen möchten auch diesen Kniefall mit den Engländern machen, ein Zeichen setzen gegen Rassismus. Ey, voll super Idee. So, 48 Kommentare unter der Mopo, alles nur Müll. Alles nur rassistischer Scheiß. Und alle, ja, aber für die Leute in Würzburg, da wird jetzt aber nicht hier eine Schweigeminute gemacht. Ey, Alter, das hat da nichts mit Würzburg zu tun. So, was willst du gerade?
Es herrscht eine konsequente Unzufriedenheit. Ja, das meine ich ja. Die Menschen sind im Implodieren. Die wissen nicht, wohin mit ihrer Energie. Ein Großteil auf jeden Fall. Und sie haben entdeckt, dass sie ihre Negativenergie halt auch schön auf Facebook rauslassen können.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann die Menschen das entdeckt haben, seit wann das so in geworden ist. Wir haben nämlich gerade auch eine Aktion am Laufen von unserer letzten Single, die wir gemacht haben. Alle Girls, die halt da mitgespielt haben, haben ein Statement gegen rechts gesetzt und mit einem wunderschönen Foto. Und eins davon geht halt gerade viral. Aber wenn du halt liest, was die Leute darunter schreiben... Da geht's halt wirklich nur, in dem Zitat ist halt nicht nur wirklich so, man muss halt seinen Mund aufmachen, damit der Faschismus nicht siegt. Ganz, ganz gesunder lieb halt eigentlich. Gesunder Menschenverstand, genau. Alter. Was da für Kommentare darunter sind von Leuten. Und einen Kommentar, da habe ich auch gedacht, ja, eigentlich im Prinzip ist es genau das. Irgend so ein Schrauber aus Sachsen, Anhalt, hat dann da drunter geschrieben so, ich will einfach in Ruhe gelassen werden von der ganzen linken Scheiße und einfach nur mein Leben leben. Genau. Du willst in Ruhe gelassen werden, du willst konservativ irgendwo auf deinem Landsitz in Ruhe gelassen werden und dein Leben halt einfach leben. So, ohne Rücksicht auf alle anderen, sondern nur ich entscheide, wie es halt weitergeht. Das ist halt mein Leben. Und ich glaube, das ist das Problem, weil wir halt ganz viele Menschen in Deutschland generell auf dieser Welt sind und alle wollen halt irgendwie ihr Leben leben, aber es funktioniert halt nicht. Jetzt sind wir aber richtig tief reingerutscht. Wir haben halt einen Gast heute, meine Damen und Herren. Wir haben heute Joe Astray. Joe Astray ist wie soll ich das denn ankündigen? Warte mal. Joe Astray ist nicht nur Joe Astray von der Band Fluppe. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich da jemals wieder raus hier? Ich wollte doch einfach die Energie.
Joe Astray ist Joe Astray und gleichzeitig ist er Sänger bei Fluppe.
Und ich gehe davon aus, dass du so blaue Smaragdhaare hast, weil ihr ein Video gedreht habt zu eurer neuen Single, die ich übrigens sehr, sehr gut finde.
Wir haben tatsächlich jetzt am Sonntag in der neuen Molotow Skybar ein Video gedreht.
Cool.
Die Haarfarbe hat damit nichts zu tun.
Echt nicht? Ihr hattet alle NASA-Anzüge an.
Ja, genau. Wir waren als Astronauten verkleidet und zu viel will ich aber jetzt auch gar nicht verraten. War ein extrem guter Videodreh, war sehr anstrengend da oben bei heißen Temperaturen irgendwie. Geiler sehr guter Regisseur mit einem Kameramann an seiner Seite irgendwie. Und das war ganz viel feine Arbeit irgendwie mit so ausgeschnittenen YouTube-Frames und so weiter. Aber man wird es demnächst einfach dann auch sehen, wenn es rauskommt.
Aber du hast ja auch mit Joe Astray was rausgebracht.
Richtig, mit Joe Astray habe ich am 18. Juni mein Debütalbum veröffentlicht.
Krass. Ich habe das, hört sich blöd an, ich habe das gar nicht mitbekommen.
Ja, da sind wir auch wieder bei den Asocial Medien. So. Ich habe überlegt, mein nächstes Album so zu nennen, weil ich über dieses Thema soziale Medien gestern auch nochmal drüber nachgedacht habe. Denn ich sprach mit Antoine von Fluppe und Krigi von Fluppe, wir saßen da irgendwie noch vor der Haustür nach der Probe, sprachen wir einfach davon, wie sich das alles gewandelt hat, ne? Wie du früher einfach bei Facebook einen Post gemacht hast, da gab es kaum bezahlte Beiträge, du hast Leute erreicht. Mittlerweile ist es halt so, wo du früher irgendwie 100 Likes oder so auf einen Post hattest, hast du jetzt noch 10 Likes. Also du musst da einfach Kohle reinstecken in diesen sinkenden Riesenkonzern, so, ne? Und Instagram geht auch irgendwann vorüber, so, ne? Also das ist, und deswegen hast du es wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, aber ich habe ja quasi diese Platte über diese ganze Corona-Zeit Track by Track veröffentlicht. Das werde ich so auch nie wieder machen, denn es gab zu jedem Track ein Video. Also ich habe 9 Videos gedreht in diesem und im letzten Jahr. Und dann gab es teilweise noch verschiedene Merch-Artikel zu den Songs, die dann irgendwie auf die Videos abgestimmt waren. Genau, und die Platte ist jetzt rausgekommen, aber trotz Promo-Agentin, trotz Promo-Agentur haben es natürlich nicht alle mitgekriegt, nee.
Ja, das ist echt traurig eigentlich, ne? Aber genau, was du sagst, früher war es wesentlich einfacher, Informationen über Facebook zu teilen, dass es mehr Leute mitkriegen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich... Ja, ja, ja. Also ich denke mittlerweile schon wieder irgendwie, also das ist eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten vorhabe, ist der klassische Newsletter. Ich habe nur einfach keine Muße so, ne? Und den darfst du natürlich dann auch nur irgendwie ein- oder zweimal im Jahr verschicken, weil wie viele Newsletter von der Bahn und sonst wo kriegen wir wöchentlich und es nervt und du drückst einfach nur direkt auf Delete oder bestellst sie direkt ab, ne? Aber eigentlich würde ich jedem raten, klassisch Homepage, das vergeht seit Jahren nicht und ja. Newsletter ist geil. Ja. Kontakte sammeln so und nicht nerven.
Das ist ganz krass. Gutes Beispiel ist Stefanie Heinzmann zum Beispiel. Mhm. Ihre Facebook-Seite, sie macht wenig Postings für Konzerte, ne? oder für ein Album. Das ist so ganz okay. Termine siehst du tatsächlich auch nur auf ihrer Homepage. So, also du musst auf ihre Homepage gehen, um halt die Termine für Festivals oder für die Clubshow zu finden und zu suchen. Und über Insta ist es halt auch eher tatsächlich nur so ein paar Bildchen, weißt du? So, guck mal, wir proben hier mit unserer Band so und jetzt haben wir ein Konzert, jetzt machen wir eine kleine Insta-Story. Aber alles halt sehr gezielt und nicht überladen. Das liegt aber auch daran, weil sie ein anderes Publikum hat. Sie hat ja so ein bisschen dieses Publikum, klar, sie hat auch jüngere Leute, aber es ist eher schon so, ja, 30 aufwärts, auf jeden Fall. Und die sind halt so Homepage-mäßig immer noch drauf. So. Also ich gehe auch immer noch auf Bands, auf deren Homepage. So. Wenn ich irgendwas auf Facebook nicht finde, gehe ich halt auf die Homepage. Wer macht das denn noch von den Kids? Also, ne, von irgendwie von 14 bis 17. Wer geht auf die Homepage, Alter? Mhm. Die gehen auf TikTok, auf Twitch, Insta und dann Facebook vielleicht. Aber die gehen niemals auf die Homepage.
Ich habe jetzt gerade eine Idee für eine Entwicklung unseres Podcasts, weil wir oft in so eine Situation kommen, die Kids. Vielleicht brauchen wir wirklich so einen kleinen Astrakulada-Praktikantin oder eine Praktikantin, die da vorne sitzen und einfach sagen, ja, Daniel, oder nein, machen wir nicht, wie jungen Leute.
Oh ja, das wäre cool.
So irgendwie so zwischen 12 und 16.
Ja, das könnte ich doch übernehmen.
Also zwischen 12 und 16, und das mache ich.
Aber das ist
eine gute Idee.
Ja, weil das total oft ist, dass wir hier halt so alte Männerscheiße halt reden und dann immer sagen, ja, die Kids machen das ja gar nicht mehr. Ich glaube, Kids machen ganz, ganz andere Sachen, als man denkt.
Aber das mit der Homepage stimmt, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine Homepage ist. Weil du musst ja mal gucken, die sind ja schon gar nicht mehr auf Facebook. Das ist ja Fakt. So. Und Insta ist ja auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. So. Das ist halt TikTok und Twitch, wo die sind. Und wo die sich ihre Scheiße herholen. Also ihr Zeug halt, was sie so gucken und hören. Contra K und so.
Und wo kriegst du dann die Tour? Das wird dann halt... Das kriegst du halt in der Story mit.
Ja, genau. Das kriegst du dann halt wahrscheinlich in der Story.
Also du musst halt per se in der Story halt liefern. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist ja auch wenn du halt einen Follower-Kreis, meinetwegen wie Stefanie Heinzmann, wie viel hat die 240.000 Follower auf Instagram, wenn sie einen Post macht, dann ist der normale Gedanke erstmal, ja, mal gucken, wie viele von meinen 240.000 Leute sehen das. Mhm. Aber das will der Algorithmus ja gar nicht. Der sagt ja nicht, alle meiner 240.000 Leute, die mich halt gefriendet haben, sehen das halt auch, sondern nur ein gewisser Bruchteil sieht das da. Damit du ja halt auch bezahlst, damit alle Leute das sehen können. Und damit du den Algorithmus eigentlich jeden Tag bedienst, damit Leute Informationen bekommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist auch so eine ganz, ganz gemeine Online-Spirale, die einen auch als Künstlerin relativ fertig macht, wenn du selbst den Scheiß halt betreust. Betreust du deine Instagram-Seite und deine Facebook-Seite selber oder lässt du das machen von jemandem?
Es gab eine Zeit, wo ich das tatsächlich abgegeben habe, weil es mich nur genervt hat. Das war so ein halbes Jahr. Das war eine junge Frau aus Hamburg, die das gemacht hat. Die hat das auch super gemacht. Allerdings war es dann auch irgendwie für mich doch mehr Arbeit, weil also die war einen Ticken jünger als ich, also irgendwie so um die 9 Jahre alt dann so um den Dreh. Und die hat das super gemacht, aber dann halt auch sonntagabends mich angerufen, so, ey, und ich will einfach Sonntag nicht mehr auf mein Handy gucken, so, safe. Ich bin da echt mittlerweile, ich werde auch irgendwie bei meinen Bands Bürozeiten jetzt einführen, so, wenn wir am Wochenende proben, klar, natürlich, dann ist geil, dann können wir über alles reden, aber wenn ich frei habe, dann möglichst Montag bis Freitag, so, genau, und ich habe das aber jetzt wieder zurückgeholt, ich mache das wieder selber und ich habe das Gefühl, Dame hat natürlich, genau, wie du gesagt hast, es gibt diese Spirale, ne, also du wirst ja eigentlich gezwungen von dem Algorithmus oder von Instagram oder wie sie heißen, regelmäßig was zu posten und dann erreichst du auch mehr Leute, so verstehe ich das zumindest, das hat sie gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass meine Follower das eher abschreckt und nervt, so, und ich finde, seitdem ich das wieder mache, das sieht nicht so hübsch aus, wie sie das gemacht hat, ne, die kennt sie einfach viel besser aus, ich poste einfach nicht so regelmäßig, ich poste auch nur, wenn ich was zu erzählen habe, ich mag dieses Inflationäre nicht so, ich entfolge auch Seiten, wo am Tag fünfmal irgendwie was, also wenn dann irgendwelche Bands posten, was sie gerade essen oder so, hau ab, so, das interessiert mich überhaupt nicht. So, mach das einmal im Jahr, ist okay so, wie Abramovic jetzt da irgendwie, das ist geil, die haben da so Kochstudio Leckermann eingeführt, genau, oder so. Das ist ja witzig und das geht dann so 5-6 Tage lang, ja, so. Aber ich poste halt was, wenn ich was zu erzählen habe und ansonsten nicht. Dann habe ich auch andere Sachen zu tun einfach.
Ich sehe das komplett wie du. Ich habe es jetzt am Wochenende noch gemerkt, wo wir halt aus Warnemünde wiedergekommen sind. Und wo ich dann zu Hause war, irgendwann abends um 18 Uhr, war irgendwas mit Schrödingers und Vorverkauf und keine Ahnung. Ich habe mir gedacht so, Alter, es ist Sonntag. Warum müssen wir das jetzt machen? Es reicht halt völlig Montag so. Dann hat mich dann irgendwann Nils Hergen angerufen um 19 Uhr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was er wollte. Aber ich war am Telefon halt auch sofort so, ey, Alter, ich habe echt keinen Bock. So, es ist Sonntag, es ist 19 Uhr, ich will ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen, ich will vom Fernsehen, ich will was essen, so. Und er so, bist du gerade irgendwie schlecht gelaunt? Ich so, nee, aber es ist einfach Sonntag. So, lass uns einfach Montag drüber reden. Weil wir können heute nichts machen, was wir morgen nicht bereden können, so. Und was du gerade sagst mit Bands, die halt zu viel posten, ich habe Leoniden, glaube ich, über ein halbes Jahr entliked gehabt, weil mir diese Story-Geschichte so auf den Sack gegangen ist. Also wirklich, ich wollte mich nicht die ganze Zeit immer anschreien lassen. Und ich meine, die haben ja nur geschrien, die ganze Zeit. So. Ja. Und das ist mir so auf den Keks gegangen, dass ich einfach gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf und weggemacht. Und jetzt habe ich sie wieder seit, weiß ich, 2-3 Monaten oder so. Mhm. Aber das war mir zu viel. Das war einfach zu viel Content und die ganze Zeit und ständig und ständig und ständig. Das macht mich wahnsinnig. Da bin ich einfach nicht die Zielgruppe.
Ich glaube, niemand ist die Zielgruppe, aber Jamin übernimmt das halt einfach für sich und denkt, ey, ich find's geil, dass wir die Leute anschreien. So. Gib den Leuten mal ein bisschen Energie. Leute sind ja auch witzig, die machen ja auch coolen Kram.
Das
und Jakob,
ist witzig, klar.
Und Jakob macht ja, die schaffen es jetzt ja sogar irgendwie, das TikTok-Game mit zu bedienen, indem Jakob jetzt halt seine ganzen Medleys halt auf TikTok veröffentlicht. Das kann man sich halt auch mal reinziehen, was Jakob von Leoniden eigentlich für ein krasser Musiker ist.
Total.
Wie der sich halt irgendwie 9 Minuten hinsetzt und innerhalb dieser 9 Minuten 40 Medleys aus Deichkind, Danger Dan und Michael Jackson halt zusammenspielt. Das ist der absolute Wahnsinn.
So. Die waren ja auch eine der ersten Bands, die dann quasi so eine WhatsApp-Nummer freigegeben hatten dann so ein Fan-Handy. Also die sind ja schon...
Warst du da? Hast du
wir haben das mal so spaßeshalber auf Tour dann... Wir waren auch auf Tour, die waren auf Tour und da hat man sich mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Aber irgendwann war es mir dann auch zu viel so, ne? Aber man sagt ihnen ja nach, ich verfolge das jetzt nicht so sehr, dass die einfach wirklich... die sind ja echt gut mit solchen Sachen, ne?
Total.
Ja.
Also wirklich. Also die bedienen das halt richtig gut. So. Ja. Und damit erreichen sie halt auch, also wenn ich zurückdenke an das Konzert in der großen Freiheit vor 2 Jahren, wo sie gespielt haben, die Kids waren halt echt jung. Also das war halt einfach, die waren einfach so aufgeladen und vom ersten Song bis zum letzten sind die ja komplett explodiert. Also ich habe sowas noch nie in der Freiheit gesehen, noch nie. Und das ist halt junges Publikum und die bedienen halt dieses junge Publikum durch ihre Insta-Geschichten und diese TikTok-Geschichte halt mega. Also die erreichen die damit halt auch. So, das macht, also bei der Band macht das total Sinn. Wenn das jetzt Element of Crime machen würden, würde ich sagen, ey Leute.
Das funktioniert
oder
nicht.
Oder Ketka oder Tomte oder weißt du so. Das funktioniert halt nicht, weil es halt ein komplett anderes Publikum ist. So, das klappt halt nicht.
Und das möchte man, glaube ich, halt auch
nicht. Nein.
Ich möchte T.S. Ullmann nicht so Dieter Bohlen-like auf TikTok sehen, wie er irgendwelche Sachen nachsingt und dann in die Luft springt und sein Outfit wechselt sich dann. Das würde beim T.S. Ullmann und beim Markus Wiebusch nicht funktionieren.
Nee, und die würden es halt auch nicht machen, davon ganz abgesehen.
Ich möchte gern wieder zurück zum Faxgerät. Das waren doch noch Zeiten.
MySpace würde ich auch schon wieder mal geil finden. Einfach nur MySpace. Ach, was war das schön.
Ja, das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, ich möchte gerne, dass 8mm wieder eingeführt wird. Das wird einfach nicht passieren.
Nee, das ist doch, aber 8mm hat ja ein dickes Revival gehabt, so. Also mit irgendwelchen Apps oder auch mit der echten 8mm. Also das hast du ja sowieso, dass das alles immer wieder kommt. Aber MySpace ist nicht gelungen, der Relaunch. Das kann man mal festhalten, ja. Nee.
Danke, Justin Timberlake. So, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen, würde ich sagen. Songs. Du hast Songs. Ich habe auch Songs. Ich habe einen Song. Ich habe, und zwar von der unglaublich total tollen Band Better Off. Die sagt dir bestimmt auch etwas, weil die erinnern mich ein bisschen an dich. Beziehungsweise der Typ, wie er singt und die Melancholie, die da drin herrscht. Und die haben eine unglaublich gute EP schon rausgebracht, irgendwie 2020. Und von dieser EP wünsche ich mir einen Wahnsinnssong, der heißt Viertel vor irgendwas.
Und ich wünsche mir, passend zu Haukes Gemütszustand von R.E.M., It's the End of the World as we know it.
Ich würde mir von Die Sterne und Düsseldorf Düster Boys Du musst gar nichts wünschen.
Richtig guter Song.
Und dann hören wir uns jetzt einfach nach der Pause und dann wird alles anders.
Dann wird alles besser und anders. Anders. Anders!
Implodiert!
Und zur Pipi-Pause melden sich hier wieder Gutbier und Vogeler.
Yes, und zwar mit News. Wir haben eine neue Single rausgebracht, wofür wir kurz ein bisschen Werbung machen wollen. Die heißt Regen und die könnt ihr ab sofort überall hören, wo ihr Musik hört.
Und weil wir eine Hamburger Band sind und es bekanntlich in Hamburg so wenig Regen gibt, heißt sie halt auch Regen.
Genau. Ansonsten besucht uns doch gerne mal auf den einschlägigen Portalen, Instagram und so. Und vielleicht sehen wir uns schon bald mal wieder von einer echten Bühne. Das wäre ja richtig, richtig geil.
Das wäre richtig gut. Also kommt vorbei und dann könnt ihr Regen auch in echt hören.
Willkommen zurück.
Zu unserem Podcast. Daniel Hüthmann und Hauke Hohreis vertragen sich in der Astra-Stube.
Wir vertragen uns immer.
Ja, das hört sich niemals so an, als wenn wir uns wirklich gut verstehen würden, aber Daniel und ich lieben uns. Ja. Ist fantastisch. Es ist jetzt nicht so wie bei Green Day, wo jeder einzeln irgendwie auf die Bühne hin verfrachtet werden muss oder wie
nee,
bei.
Nee, das war Blink-182.
Das war Blink-182.
Ja, ja, okay, das war Blink-182. Jeder ein einzelnes Auto und immer in Abständen und so.
Und da wird sich sogar gestritten, wer als erster fährt.
Wer als erster fährt. Das war ein Riesenstress auf dem Hi-Fi.
Aber es ist ganz anders als bei uns. Es ist ganz anders. Ne, man kennt sich ewig lang und hat sich irgendwie immer gern. Man hasst sich auch ein bisschen dafür. Ich weiß, warum ich dich manchmal hasse. Warum hast du mich eigentlich manchmal? Was geht dir halt auf die Eier? Das wird mich ja gerne, das interessiert mich ja.
Ich weiß nicht, ob ich das hier, doch klar darf ich das sagen. Wir sind ja ein ehrlicher Podcast.
Der ehrliche Podcast.
Ich weiß nicht, ob du es hinterher vielleicht doch rausschneidest, aber also ich bin ja zu 100% eigentlich immer deiner Meinung, wenn es halt um so PC-Sachen geht, ne? Du verstehst, was ich meine. Political Correctness etc.
pp. Okay, okay.
Aber ich habe Sonntag noch zu meiner Freundin gesagt, dass ich einen neuen Spitznamen für dich habe. Oder den ich gerne einführen würde. Das wäre PC-Hauke. So, weil du mir momentan, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Zu politisch korrekt?
Ja, du bist mir momentan gerade ein bisschen zu politisch korrekt. Da sind so ein paar Sachen, wo ich sage so, Alter, das kann man auch einfach mal runterschlucken und muss man jetzt nicht breitreten. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Jetzt überlegst du, was es ist, ne?
Ja,
das sagen wir aber, das machen wir
das
aber.
Das überlege ich mir
ja, halt. Ja, das machen wir aber nicht hier im Podcast.
Ne, okay. Aber ich bin halt einfach super sensibel. Das Thema hatte ich jetzt gestern halt auch. Seitdem wir diesen Podcast machen, bin ich einfach ultra sensibilisiert.
Bin ich auch, darum geht's nicht.
Auf alles, was halt mit Sprache, Rassismus, Homophobie, Transgender in dem Bereich ist, weil ich mich da vorher zwar dachte, ich drauf eingelassen habe, aber nicht so. Gerade weil wir halt auch wirklich aus dem queeren Bereich halt auch Leute dabei haben und die mir ihre Geschichten halt erzählen und ich dann halt einfach nur noch ins Reflektieren komme, um dann zu gucken, was ist denn der richtige Weg? Und es fängt halt mit Sprache an und das geht halt mit, ich weiß nicht, mit was es dann weitergeht. Das finde ich voll krass. Eigentlich bin ich eher der unpolitisch korrekte.
Ja, genau. Und das warst du. Oder
und das vermisst du jetzt
von mir. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich gucke ja sehr viel South Park. So.
Ja.
Und da gibt's ja PC Principle. Und du bist für mich gerade der PC Principle.
Ich kann hier auch nochmal wieder Wichser sagen. Also. da habe ich gar kein Problem. Apropos Wichser, weil wir haben immer noch einen Gast. Ist das jetzt nicht?
Der kein Wichser ist.
Der kein Wichser ist. Nein,
aber das war schon mal schön.
Siehst du, ist das jetzt politisch korrekt oder ist es politisch unkorrekt?
Das war politisch unkorrekt und fand ich gut.
Ja, aber der freut sich jetzt. Er hat auf jeden Fall nicht gelacht.
Nee, das ist ja auch nicht so schlimm. Er muss ja nicht lachen. Er weiß ja, wie wir es meinen. Dass er kein Wichser ist, wissen wir. Wir haben ihn ja total lieb.
Wurdest du schon mal als Wichser bezeichnet, Joe?
Als Beleidigung?
Ich, also wenn, dann ist es sehr, sehr lange her, als es noch ein Modewort war.
Wo jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt so, Joe, du bist ein richtiger Wichser. Und dann hat er sich verpisst.
Nee, das passiert eigentlich nicht so richtig. Nee, tatsächlich nicht. Also ich versuche ja irgendwie ein guter Mensch zu sein und ich bin sehr harmoniesüchtig so. Also ich, nee, das nicht. Bisher nicht, nee. Ich hab mich damals sehr gefreut, da habe ich mal eine kleine Show in der Astra-Stube gespielt. Da wurde ich als der charmanteste Musiker Hamburgs angekündigt. Das hat mich sehr gefreut. Aber
wer hat das denn gemacht?
Wer das so geschrieben hat, das weiß ich nicht.
Ach so.
Ihr habt das gemacht.
Ach so, wir
du vielleicht sogar. Vielleicht sogar
ich. Du wolltest mich gerade erzählen, wie du Daniel Hüttmann kennengelernt
genau.
hast.
Genau, und ich weiß es nämlich nicht mehr.
Die meisten Leute kennen Daniel Hüttmann eher so aus diesem hier, der Astra-Stube. Mhm. Daniel, der ist jetzt eigentlich nicht so freundlich. Also.
Ja, das war auch mein erster Eindruck tatsächlich. Also ich möchte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber
Wichser.
Ich dachte, es ist schon ein Riesenwichser, ja. nee, es trug sich wie folgt zu. Also da gab es noch den kleinen Donner.
Ja.
Und ich hatte mit Joe Stray quasi, was ja ursprünglich ein Soloprojekt war, immer noch ist, aber es gibt mittlerweile eben auch eine Fullband, hatte ich gerade eine neue Band zusammengestellt, war verreist und hatte eine Anfrage für ein Konzert im kleinen Donner für einen Support. Also wir haben quasi den Abend eröffnet und ich war aber im Urlaub. Und hab aber dann dieser Booking-Agentur gesagt, ja klar, ich hab Bock zu spielen, ich brech diesen Urlaub ab, irgendwie komm. Und habe dann noch quasi, also in Hamburg, diese Booking-Agentur hatte mich dann gefragt, sag mal Joe, könntest du noch plakatieren für die Show? Das hat sich wirklich so zugetragen.
Darf ich fragen, welche, für wen du Support gespielt hast?
Alice Nancy.
Oh, das waren diese ich war so ein bisschen Folk angehauchten ja. Kanadier, glaube
ja,
ich.
Ja, ne? Richtig. Ich glaube auch, ja. Das ist Kanadiermann.
Ja, ja, ja.
Ich kannte die zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber ich war neu in Hamburg. Mich kannte auch sowieso gar keiner irgendwie und wollte halt spielen und irgendwie ein bisschen mich hocharbeiten so. Jedenfalls kam ich dann, habe meinen Urlaub abgebrochen, bin durch Hamburg gelaufen, habe mir von dieser Agentur irgendwie 150 Plakate abgeholt, habe im Regen plakatiert. Die Gage für den Support war 0 Euro.
Oh, shit.
Und dann irgendwann hieß es noch, der Vorverkauf läuft so schlecht, dass wir jetzt dem Support das Essen auch streichen. So, und dann ist mir halt der Kragen geplatzt und ich habe dieser Booking-Agentur geschrieben, dass ich jetzt unter diesen Bedingungen einfach keinen Bock mehr auf diese Show habe. So, ne? Und du hast aber nur mitgekriegt, also wir haben da halt über E-Mail oder Facebook Messenger kommuniziert, du hast am anderen Ende nur mitgekriegt, der Joe von Joe Stray sagt die Show ab, weil sie als Local Act kein Essen kriegen. So, und du warst mega pissig, weil der Support 2 Tage vor der Show oder 1 Tag vor der Show abgesagt hat. Okay. So. Und ich war so, wer ist dieser Daniel Hüttmann so, der auch sehr pissig geantwortet hat, der aber nur die halbe Wahrheit kannte.
Ja.
So. Daraufhin bin ich extra in den kleinen Donner gelaufen, 2 Tage vor der Show, meine so, hey Daniel, ich bin Joe. So. Und
jetzt erinnere ich mich,
so ist es, hat sich das zugetragen. Ich glaube, die Bar war damals von Jägermeister gesponsert
so. Ja.
Dann haben wir einen Jägermeister zusammen getrunken und mit der ganzen Wahrheit im Hinterkopf meintest du auch nur, ey, voll asozial, wie das gelaufen ist. Und seitdem kennen und mögen wir uns, glaube ich.
Ich erinnere mich auch wieder, stimmt. Da stand er nämlich auf einmal im kleinen Donner und sagte, hallo, ich bin Joe Stray. Mhm.
Long time ago, 10 Jahre her ungefähr.
Ja, locker. Ja.
Damals, ich bin im Nachhinein froh, dass ich diese Show dann doch gespielt habe, weil wir uns vertragen haben. Also weil du gesagt hast, okay, krass, es gibt trotzdem nichts zu essen, aber wir haben uns dann gut verstanden und ich glaube, du hast uns sogar ein bisschen Brötchen und sowas und Früchte und geil. War richtig gut.
Ich weiß auch jetzt, welche Agentur das war.
Und ich habe es jetzt mit Absicht nicht gesagt, wer das ist. Aber an dem Abend tatsächlich war dann quasi einer von dem Label Sportclub Rotterdam da und insofern war es gut, dass ich die Show gespielt habe, weil der dann meinte, ey Joe, ich habe die Show gesehen und ich verfolge das schon irgendwie ein bisschen über 1, 2, 3 Jahre so, was du so machst und hast du nicht Bock, bei uns die nächste EP rauszubringen. So. Und insofern sind solche Shows eben dann halt, verbuche ich dann als Promo oder so, die sind hart, weil du auch den Bandkollegen nichts bezahlen kannst, so, aber rentiert sich dann halt manchmal eben doch.
War das der Alex Bayer, der dich gesehen hat?
Nein, es war der Luki vom Label Sportclub Rotterdam, der mittlerweile nicht mehr in Hamburg wohnt.
Gibt's das Label eigentlich noch, Sportclub Rotterdam? Ich weiß zumindest aus guten Kreisen, dass zumindest der Alex Bayer, der Sportclub Rotterdam mit aufgemacht hat, dass der jetzt tief unten irgendwo im Saarland lebt und sich komplett aus der Musikszene herausgezogen hat. Genau wie seine Freundin, die beide zu dem Entschluss gekommen sind. Das frisst uns so sehr auf. Wir brauchen etwas Gediegenes. Und da seine Freundin bei Warner gearbeitet hat und sie da in der Zeit sich um die ganzen Themen gekümmert hat, die aus dem Hip-Hop-Bereich gekommen sind und die halt so, sagen wir mal, sprachlich jetzt nicht so nett waren, war es für sie eigentlich der logische Schritt, mit ihrem Herzallerliebsten runterzugehen und jetzt für die machte halt irgendwie so ein einheimisches Bier, da machte die Online-Promo für und ist das glücklichste Wesen, was gerade auf der Welt ist.
Ja, also ich meine, Alex Beyer ist ja auch ein wahnsinnig guter, kompetenter Typ auch gewesen, ne? Also einmal menschlich als auch beruflich so. Kann man irgendwie auch nur verstehen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sein halbes Leben in der Musikbranche verbracht hat, ne? Und da ordentlich was gewuppt hat, dass man da irgendwann sagt, so ey, also entweder ich klappe jetzt hier zusammen oder ich gehe auf Weltreise oder ich ziehe ins überschaubare Saarland so. Ob's das Label noch gibt, also es wurde nie offiziell aufgelöst, aber wir als Bands haben auch nie, also ich habe noch Kontakt zu den Jungs so. Es ist ein bisschen auf Halde, sage ich jetzt mal.
Wie hast du jetzt gerade veröffentlicht? Selber?
Nee, ich habe das Album 2019 aufgenommen, in Bremen, im Studio Nord auch. Da habe ich quasi Gregor Hennig kennengelernt. Dann sind wir nach Joe Stray quasi mit Fluppe auch dahin, haben auch mit Gregor aufgenommen. Und dann habe ich quasi, weil Sportclub Rotterdam gerade nichts mehr macht, brauchte ich also ein neues Label und habe dann aber, da ging die Pandemie schon los und musste dann zu Pandemiezeiten jemand Neues finden so oder wollte jemand Neues finden, was absolut schwierig war. Also ich hatte ein paar ganz spannende Labels an den Hacken so, die aber dann alle wirklich auch glaubwürdig meinten so, ah Joe, wir würden das richtig gerne machen, aber wir haben hier gerade überhaupt keine Kohle mehr, so, ne? Und ich habe dann mit Biegen und Brechen irgendwie zwei schöne Indie-Labels, eins in Nürnberg, Picassine Records und Intersphere Records aus Köln, die das jetzt so ein bisschen die Arbeit unter sich aufteilen. Und da war ich echt, es war ein Rieseneck, da was zu finden. Ich habe auch nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass ich in dieser Pandemie, wo keiner Kohle hat, irgendwie ein Label finde, so. Und die machen einen Top-Job, da bin ich sehr zufrieden.
Ende gut, alles gut.
Daniel Hüttmann steht schon wieder, weil er nicht mehr sitzen kann.
Ich bin wie Bela B.
Du musst jetzt die Podcasts wahrscheinlich im Stehen machen. Ich besorge dir irgendwie so einen Tresen, wo du deine Arme noch ablegen kannst. Nee,
ich kann einfach, dieser Stuhl ist einfach sowas von unbequem, dass mir halt irgendwann mein Arsch und mein Rücken wehtut. So, das funktioniert dann halt nicht. Dann muss ich halt stehen. So,
wie Bela B. Ist jetzt schon die zweite Folge, ja, wo du jetzt in der Mitte des Podcasts aufstehst, ja, und ich denke, dass du halt gerade noch einen vorsingst.
Nee. Das wird niemals passieren.
Ich wollte das auch gerade sagen.
Wir haben jetzt dieses Geheimnis noch nicht gelüftet. Digga, warum sind deine Haare jetzt smaragd? Grün, blau, türkis?
Naja, ich habe sie vielleicht aus Langeweile, ich hatte ein bisschen Bock auf Veränderungen, habe sie blond gefärbt und wollte sie dann pink färben. wenn man das selber macht, gelingt es nie. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Faustregel. Und es war so, als hätte ich in den Wind geschifft, gepisst und hatte so kupferfarbenes, güldenes Haar. Damit bin ich 2 Wochen durch die Gegend gelaufen. Dann kam ich hier hochgefahren nach Hamburg, bin bei meinem Friseur vorbei und er meinte, Joe, darf ich bitte jetzt, darf ich bitte jetzt dir die Haare färben?
Geil. Aus reinem Selbstschutz.
So trug es sich zu.
Also ich bin auch ein bisschen neidisch, dass ich meine Haare halt nicht mehr färben kann, weil ich halt nicht mehr so viele Haare habe wie du.
Ja.
Was ist denn die letzte Farbe, an die du dich erinnern kannst, Daniel? Dass du
schwarz.
Schwarz?
Ja, mit 15, glaube ich, schwarz. Ja, schwarz. War die Hölle. Ich sah aus wie einer von der Addams Family. Kennst du den kleinen Jungen von der Addams Family?
Ja.
Ja, so.
Bei mir war es auch schwarz-blau, aber halt auch irgendwann so mit 16. Deshalb finde ich das mal total irritierend, wenn ein Mann über 20 in den Laden hineinkommt und er hat bunte Haare. Also,
ich finde das voll mutig, ich würde das auch sofort machen. Aber
ich würde es auch gerne machen, aber ich würde auch gerne Dreadlocks haben. Oder die Zeiten sind bei mir einfach vorbei.
Aber habt ihr das, dass es manchmal noch so Tage gibt, wo man so denkt, ey, jetzt würde ich am liebsten alles abgeben, macht doch, was ihr wollt, so ungefähr. Ist mir doch scheißegal, welche Farbe du mir da jetzt reinklatscht, mach einfach so, ne? Das war einer dieser Tage, hat mich in einem guten Moment erwischt.
Nee, hab ich gar nicht. Ich hab meistens dann einfach nur so, boah, meine Haare gehen mir hart auf den Sack, wenn sie halt länger werden. Dann habe ich irgendwann diesen Punkt überschritten und dann waren sie halt länger, aber irgendwann kann ich halt auch gar nichts mehr mit denen anfangen, weil die sind halt so dünn und je länger die werden, du kannst einfach nichts mit diesen Haaren anfangen. Einfach nothing. Die sind jetzt schon wieder zu lang. Ich muss jetzt schon wieder zum Friseur.
Ich finde, du siehst fantastisch
aus. Ich weiß, dass ich fantastisch aussehe. Das ist mir vollkommen bewusst. Da wären wir auch wieder beim Thema Arroganz.
Ja, gut. Daniel ist halt einfach nur ein Wichser.
Jetzt versuchst du es aber auch, ne?
Ja, wenn man mich ja als hier politisch korrekten Übermenschen bezeichnet.
Nee, was ja gut ist.
Der aber ich ja auch bin. Ja, nee, aber man kann ja mal anfangen, ein bisschen sensibler zu werden.
Ja, das, ich sag ja nicht, dass du...
Vor allen Dingen gerade, weil ich halt eigentlich der Typ bin, der eher unsensibel früher gewesen ist.
Ja, das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, das fehlt dir halt einfach so ein bisschen. Ja, tut mir leid, sorry, Sachen verändern sich. So, ist vorbei, Schluss, aus. Ich möchte gerne hypersensibel auf alles reagieren, was um mich herum ist.
Ich frage mich gerade, ob wir schon einen Namen für die Sendung haben.
Nee, hast du einen?
Naja, gut, ich meine, welches Wort ist hier heute schon sehr oft gefallen?
Wichser.
Ja. Und dann, Und dann wird er wahrscheinlich angekündigt, Podcast mit Joe Stray.
Der Wichser.
Das ist doch gelungene Promo.
Der Wichser auf dem Felsen, der Meerjungfrauen-Wichser.
Der charmanteste Wichser Deutschlands.
Das kriege ich nicht auf den Titel drauf.
Die Delta-Variante klopft.
Der Delta-Wichser.
Der Delta-Wichser.
Der Delta-Wichser aus Karlsruhe. Weil du bist jetzt immer noch, du bist immer noch der Typ, der aus Karlsruhe rüberpendelt, um eben einmal hier ein bisschen zu proben und gute Luft in Hamburg zu schnappen und das Feeling wieder mit nach Karlsruhe zu nehmen, oder?
Na, ich bin wirklich so zwischen beiden Städten so. Also ich immer wenn ich hier bin, da kriege ich irgendwie Unterkunft bei einem Kumpel bei Nils in Altona und da bin ich eigentlich fast die Hälfte meiner Zeit mittlerweile. Ich glaube, ich gehe dem wahrscheinlich schon tierisch auf den Sack, weil ich so oft da bin. Und die andere Hälfte bin ich in Karlsruhe oder halt eigentlich auf Tour jetzt. Also das geht ja jetzt auch schon wieder ganz schnell los und
der Schrödinger-Konzert ist ja auch bald.
Schrödingers Konzert ist bald. Am 30.07., genau, richtig.
Das ist ja auch schon
nicht mehr lange hin.
Nicht
ja.
mehr lange hin.
Also, wenn ihr nichts vorhabt, am 30.07.
Habt 2000, ihr nicht, ist ein Freitag. Nee, ist
ein, doch danke, Freitag. Dass du in meine total tolle Ansage hineinquatscht. Oh,
entschuldige bitte.
Am 30.07.2021 befindet sich Joe Stray mit Band im Schrödingers. Es gibt immer noch Karten.
Stimmt? Das ist richtig. Es gibt Karten für günstige 10 Euro. Das ist geschenkt.
Und da präsentiert er mit Band seine komplett neue Platte. Wie heißen die eigentlich?
Die nennt sich Reconstruction.
Englisch. Joe singt Englisch und singt bei Fluppe Deutsch.
Naja, ich finde es ganz gut, Projekte wirklich zu trennen. Also Fluppe ist Deutsch, Joe Stray ist was ganz anderes, da wird auf Englisch gesungen. Ich glaube, das rührt daher, also ich schreibe wahnsinnig gerne auf Deutsch. Es gibt von Joe Stray bis dato einen deutschen Song, der nennt sich Wolf, den habe ich noch nicht aufgenommen. Der kommt auch beim Publikum ganz gut an. Also ich habe ganz oft auch das Problem, dass dann Leute nach der Show kommen und sagen so, der war wahnsinnig gut, schreib bitte mehr auf Deutsch. So.
Ich will das ja nicht so sagen, aber ich finde es mich auch, du hast so eine charakterstarke Stimme, wenn du auf Deutsch singst.
Es ist bei mir ein bisschen so, dass ich ja gebürtiger Australier bin.
Nein.
Ja. Und teilweise noch auf Englisch träume oder teilweise auf Englisch denke und ich Gefühle auf Englisch manchmal zumindest besser niederschreiben kann. Und deswegen schreibe ich Englisch. Also es ist nicht irgendwie, genau, das ist tatsächlich der Grund.
Du bist in Australien geboren. Das heißt, Joe Stray ist gar nicht nur dein Künstlername, sondern auch dein echter Name.
Nein, das ist ein Künstlername. Also mein richtiger Name ist Joseph Endicott.
Okay.
Genau, und ich habe quasi einen deutschen Vater, eine australische Mutter, bin dort geboren und dann aber schon im frühen Alter, quasi mit 4, wurde ich dann wieder nach Deutschland verfrachtet.
Verschifft.
Aber hast du noch Verwandtschaft in Australien?
Habe ich, ja. Ich bin mit 4 weg, da hast du natürlich, also ich habe gar keine Erinnerung mehr an diese Zeit und habe beide Staatsangehörigkeiten. Das ist auch bei mir immer ein Riesenthema, also diese Zerrissenheit. Und ich glaube, das trägt sich jetzt auch zwischen Karlsruhe und Hamburg und Freiburg und dem Touren weiter. Also meine Mutter hat es vorgemacht, die ist Tänzerin, die hat ihr Leben lang gependelt und Heimweh gehabt nach Australien, weil die Verwandtschaft eben dort ist. Also meine Oma australischer Seite ist mittlerweile 92. Ich habe mich schon x-mal von ihr verabschiedet, irgendwie als sie 75 wurde, dachte ich, okay, jetzt sehen wir uns zum letzten Mal so. Sie ist irgendwie gefühlt unsterblich so. Und also ja, Onkels, Tanten und so leben dort, aber das ist einfach so weit weg, ne? Also das ist einfach am Arsch der Welt, am anderen Ende der Welt. Es ist ein wunderschönes Land. Ich könnte dort auch gut und gerne leben. Ich bin dann auch 2007, 8, 9 bin ich dorthin, habe dort gearbeitet und als dann meine Schwester mir schrieb, dass sie ein Kind bekommen wird, war das der Moment, wo ich entschieden habe, nein, ich will jetzt die Familie nicht nochmal zerreißen. Ich möchte irgendwie diese Kids ein bisschen zumindest mit aufwachsen sehen. Und dann habe ich mich entschieden, doch wieder zurück nach Deutschland zu ziehen.
Aber hast du noch Heimweh?
Ich habe viel Heimweh.
Oder kann man eher sagen Fernweh, oder?
Also ich habe das nach Australien. Das Problem da ist immer, ne, da lohnt es sich kaum unter 6 Wochen hinzufahren. Dann kostet das wahnsinnig viel Geld einfach. Und jetzt Corona-bedingt geht's sowieso nicht. Dann Fliegen ist ja auch immer noch so eine Sache. Möchte man das eigentlich? Ich finde, nach Australien ist es berechtigt, weil du kannst mit dem Schiff fahren, aber da bist du irgendwie ewig lange unterwegs. Ich habe das aber auch, dass ich in Hamburg bin und Heimweh nach Hamburg habe, wenn ich hier bin, was abgefahren ist. Und wenn ich dann in Karlsruhe im Zug am Bahnhof aussteige, freue ich mich total total, dass ich in Karlsruhe bin. Also das ist auf jeden Fall, spiegelt sich auch auf der Platte wieder. Da gibt es einen Song, der heißt Pirate, der handelt eigentlich auch von dem Thema. Und ich, ganz viele Songs handeln von Ankommen, wo gehöre ich eigentlich hin, was ist eigentlich zu Hause, diese ewig währende Frage so. Genau.
Was ist denn zu Hause für dich?
Ich bin da immer noch auf der Suche, diese Frage zu beantworten. Also es gibt unterschiedlichste Definitionen und ich finde, jeder muss seine finden. Also zu Hause könnte sein, wenn du zum Beispiel einen wahnsinnig guten Freundeskreis hast, der dir irgendwie Halt gibt und ein Zuhause gibt oder eine Partnerin oder ein Partner so, wo du einfach mit der, also Familie, sagen wir, Freundschaft, Familie könnte zu Hause sein. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Ort ist. Also das habe ich ein bisschen aufgegeben und vielleicht ist Zuhause in dir drin, aber gleichzeitig vermisse ich es irgendwie auch, dieses Zuhause, weil ich habe als Kind immer den Konflikt gehabt, wenn ich 18 bin, hatte ich Angst, oder wenn ich 18 werde, hatte ich Angst, dass ich irgendwann einen meiner Pässe abgeben muss und ich wusste nicht, welchen ich abgeben möchte. So, es fiel mir wahnsinnig schwierig und ich wusste auch nicht, wo ich irgendwann beerdigt werden soll. Denn es gibt ja Leute, die sind irgendwie geboren in, sagen wir, Warnemünde. Ja, die Eltern leben immer noch da. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel, können wir nachher nochmal drüber schnacken. Die haben da teilweise sogar noch das Elternzimmer und die gehen dann meinetwegen nach Berlin oder sonst wo und leben da, aber die wissen immer, ich habe dieses Zuhause, ich habe sogar noch das Elternhaus da und da fahre ich gerne hin. Das gibt es bei mir einfach nicht und die längste Zeit in meiner Jugend habe ich eben, ich habe 10 Jahre in Karlsruhe circa gelebt. Das ist vielleicht so eine Art Zuhause und gleichzeitig ist es das auch nicht.
Ich wüsste gar nicht, wo ich mich begraben lassen wollen würde. Also ich habe nicht das Gefühl, ich möchte nicht mal begraben werden, ich möchte eigentlich verbrannt werden.
Verbrannt, ja.
Und ich möchte gerne verteilt werden, aber das darfst du halt irgendwie nicht. Du kriegst ja diese Urne nicht mit. Wiederum habe ich von irgendjemandem, von dem ich den Namen nicht mehr weiß, gehört, dass man sich nach Holland begeben kann, um sich da verbrennen zu lassen, weil da bekommst du die Urne in die Hand und dann kann man halt eben kurz die Asche aufteilen. Und dann wäre es auch eigentlich ganz schön, wenn man sich so 3 Punkte raussucht. Oder man schreibt es halt einfach irgendwie in sein Testament hinein, ich möchte gerne, dass der Freund den Teil von der Asche bekommt, und dann habt ihr den Auftrag. Einmal das in der Sahara, einmal das bitte auf der Nordsee und das bitte
in die Astra-Stube.
In die Astra-Stube bitte mit einbauen. Ja, oder sich einbauen lassen, einfach in den nächsten Club. Wenn du irgendwann meinen Club hast, möchte ich, dass du mich einbaust. Oder halt einfach hinten ins Regal, ins Getränkeregal. Ins
Getränkeregal, ja.
Das ist übrigens Hauke. Der kriegt hier immer umsonst.
Dieses Zuhause-Thema ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, so, also Emsbüren, wo ich herkomme, dann bin ich nach Lingen gezogen und dann bin ich nach Hamburg gezogen. So. Und ich glaube definitiv, dass Hamburg auf jeden Fall nicht meine letzte Station war. Also da gehe ich ganz stark von aus. Aber Zuhause ist für mich halt echt Emsbüren. So, auch wenn mein altes Kinderzimmer nicht mehr so aussieht wie mein Kinderzimmer, ist es trotzdem noch mein Kinderzimmer. So, und da sind noch so 2, 3 Sachen, die immer noch da sind von mir. So Sprüche, so 2, 3 kleine, die haben meine Eltern nicht ganz übermalen können. Und darum, Zuhause ist auf jeden Fall Emsbüren. Egal, wie sehr ich dieses Kaff hasse oder gehasst habe, da bin ich aufgewachsen. So, ich kenne da jeden scheiß Stein.
Und das ist wirklich, also ich beneide sowas immer, also das ist Gold wert, wenn man das von sich behaupten kann, dass man so einen Ort hat irgendwie. Viele, die in Deutschland geboren sind, in Deutschland aufgewachsen sind, eben das Elternhaus noch da ist, wo sie aufgewachsen sind, also die müssen sich diese Frage nicht stellen, weil die wissen in der Regel, das ist zu Hause, da komme ich weg,
ja.
So, ne, genau. Wenn man das nicht hat, dann ist das nicht immer einfach.
Nee, es ist absolut nicht. Wir hatten auch letztes Mal irgendwie das Gespräch, was passiert eigentlich mit dem Haus von meinen Eltern, wenn die nicht mehr da sind. So, also meine Oma hat, die wohnt unten, meine Eltern wohnen oben, meine Oma hat lebenslanges Hausrecht und so ein Scheiß. Was passiert denn, wenn Oma nicht mehr da ist und dann, wenn Mama und Papa keinen Bock mehr auf das Haus haben? Also dann wird es dann wahrscheinlich auf meine Schwester und mich aufgeteilt. So. Und habe ich dann Bock, mir das auszahlen zu lassen? Ne? Oder habe ich Bock, dahin zu ziehen? Weil Mama, ist man mal ganz ehrlich, es ist ein scheiß Eigenheim, Alter. Weißt du, willst du irgendwie mit Rente hier in Hamburg eine Wohnung für 1.300 Euro zahlen von deiner Rente? Wie willst du denn das machen? Das ist ja der Tod. Also mal ganz ehrlich jetzt.
Ja. So. Ja, das sind die schwierigen Themen, die einen beschäftigen. Und da merkt man halt auch, ich finde es auch wirklich ein schwieriges Thema. Ich bin ja auch in dieser Situation, dass meine Mutter noch in diesem großen Haus alleine wohnt.
Ja.
Und meine Schwester mir gerade gestern geschrieben hat, dass es einen Rohrbruch gegeben hat und dass halt da auch das Dach und so. Und ich bin halt hier in Hamburg und kann jetzt da irgendwie nicht mithelfen, zu tapezieren. So, weil einfach hier mein Leben ist und hier mein Job ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass dieses Haus auch irgendein irgendwann halt auch ein Teil von mir ist und plane halt die ganze Zeit immer hin und her, boah, wie machst du das? Würdest du dann halt noch in Hamburg wohnen bleiben? Würdest du überhaupt glücklich sein, wieder zurückzugehen in deine alte Hood, wo du halt, also ich bin noch nicht mal angewiesen auf den Späti oder so, aber diese absolute Stille und dass du halt 20 Kilometer bis zur nächsten großen Stadt halt irgendwie fahren musst, das macht mich vom Gedanken her wahnsinnig. Das heißt, glaube ich, ich würde immer, solange ich in dieser komischen Musikszene arbeite, in der Veranstaltungsszene, wahrscheinlich immer eine WG hier in Hamburg haben, aber vielleicht kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, ja, am Wochenende, da fahre ich auch mal vielleicht zurück und gönne mir ein, zwei ruhige Tage, aber wahrscheinlich dann auch erst mit, weiß ich nicht, 50. Du hast ja auch gerade von deiner 92-jährigen Oma gesprochen, wo man sagt, die kriegt man nicht kaputt. Und ich glaube, das Gefühl, bei meiner Mutter ist es auch so. Ich hoffe einfach auf die nächsten 20 Jahre.
Ja, das wäre in Imsbüren tatsächlich gar nicht so das Problem. Du hast in 20 Minuten bist du in Lingen, die nächstgrößere Stadt. Münster, Osnabrück ist halt sofort um die Ecke im Endeffekt. Bremen ist jetzt auch nicht so weit weg. Also es wäre nicht so, als würde ich am Arsch der Heide leben und hätte keine Kultur mehr. Ist halt Blödsinn, so, ich kann überall Kultur haben. Die Frage ist dann halt nur, mit wem mache ich das? Also, ne, mit wem, also ich hoffe, dass ich da ja mit meiner Freundin gehe im Endeffekt so. Und über das Glücklichsein mache ich mir da, also ob ich an einem Ort glücklich werde, ist, glaube ich, ziemlich egal, weil ich hätte meine Frau dabei, das reicht mir ja völlig aus. Und ich habe ja auch Familie da, so, ne? Und Verwandte. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Also ich kann mir das tatsächlich schon irgendwo vorstellen, weil, Alter, auf Tour fahren kann ich von überall. Und das kann ich auch, setze mich in einen Zug und fahre halt zum ersten Auftrittsort. So, ist scheißegal, wo ich wohne. So, das juckt ja nicht. Wichtiger ist, dass meine Freundin einen Job kriegen würde. Das ist ja eher das Schwierige an der ganzen Geschichte. Also aber das sind halt alles so Fragen, die man sich langsam irgendwie stellt. Das finde ich, Gott, wir sind alt.
Ja, aber das sind wirklich wichtige Fragen, ne? So, ja. Also keine Ahnung, ich bin auch schon x-mal auf meine Eltern zugegangen und meinte so, ey, ich habe mich mal ein bisschen informiert und wollen wir nicht mal eine Patientenverfügung irgendwie angehen, so, ja, ne? Die können das so schön umschiffen, weil sie selber, natürlich, ich habe ja auch keine Lust, das anzusprechen, ne? So. Also seit 3 Jahren bin ich da dran. Jetzt habe ich keine Lust mehr gerade im Moment, so, ne? Oder auch Erbrecht ist ja auch ein spannendes Thema, weil ich habe keine Lust, mich mit meinen Geschwistern irgendwann zerstreiten zu müssen, ne? Ich finde, das ist dann auch ein bisschen Pflicht der Eltern irgendwie zu sagen, ey, wir waren beim Notar, wir haben das irgendwie aufgeteilt, dann kommst du gar nicht in die Versuchung, dass du dich da irgendwie zerstreitest, so. Und ich verstehe dich, Hauke, auch. Ich meine, du bist ja hier auch ein bunter Hund in dieser Stadt Hamburg. Und wenn du Musik machst, ja, dann ist es natürlich gut, wenn du in Hamburg oder Berlin lebst und dort auch möglichst lange bleibst. Ne? Also ich weiß noch, meine erste Begegnung, ich bin von Freiburg dann nach Hamburg gezogen, war irgendwie bei Rock City im Büro mit Andrea Rothaug und die meinte, sag mal, bist du bescheuert, man verlässt nicht sein Nest, wo man sich was aufgebaut hat. Ne? Also wie oft ich mir quasi was aufgebaut habe, wo ich in Freiburg, da war ich super jung, dann irgendwie ins Swamp gegangen bin, was ein ultra cooler Laden ist in Freiburg, die irgendwie fantastisches Booking seit 40 Jahren machen. Ne? Die hatten The National da in einem Club so groß wie die Astra-Stube. Yeah. So, ne? Oder im Rang Tang Tang oder so. Ne? Und ich habe gerade angefangen, Musik zu machen. Ich meinte, ey, dürfte ich bei euch spielen? So, nee, du bist einfach nicht gut genug. So, ja. Und 6-7 Jahre später habe ich wieder also ich habe das dann so als Ehrgeiz gesehen. So, man kann auch kaputt rangehen. Und habe dann geübt und irgendwann sagten sie, ja, du darfst hier spielen. So, dann bin ich nach Hamburg gezogen. Andrea Rothaug sagte, sag mal, bist du bescheuert, irgendwie jetzt hierher zu ziehen? Jetzt bin ich nach 7 Jahren Hamburg, wo ich mir was aufgebaut habe. Mein erstes Konzert war im Mobile Blues Club, mein zweites war in der Astra-Stube und im kleinen Donner da, wo wir uns da ja kennengelernt haben. So. Und irgendwann war es im Molotow und jetzt ist es im Schrödingers. Und also habe hier auch fast alle Clubs irgendwie durchgespielt, so, und die größeren dann halt Supports oder sowas. Ne? Aber ich bin immer noch nicht weg. Aber ich habe für mich gemerkt, ich war halt wahnsinnig viel am Touren. Ne? Ich habe 2018 etwas über 100 Konzerte gespielt und habe mitten auf St. Pauli gewohnt, wo dir die Leute einfach vor die Tür kotzen, sich die Obdachlosen irgendwie um Pfandflaschen streiten und sich gegenseitig irgendwelche Scherben in den Hals rammen wollen, wo du dann noch dazwischen gehst. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was ich neben diesem ganzen Trubel und dem Unterwegssein, das ist irgendwie nicht gut für mein Gemüt so. Und da finde ich gerade Karlsruhe ganz schön, weil da passiert gerade wahnsinnig viel, auch kulturell. Und gleichzeitig hast du irgendwie, ich wohne in der Nähe von so einem kleinen Fluss, der heißt die Alb. So. Da sitze ich da mit meinen grünen Haaren, Meerjungfraumann, ja.
Meerjungfraumann ist auch ein ziemlich guter Titel für einen Song. Also wenn du jetzt halt schon einen Song hast, der Wolf heißt, würde ich jetzt glatt nochmal darüber nachdenken, ob du jetzt nicht den nächsten Song den Meerjungfrau-Mann machst.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir, das würde mir fast besser gefallen als der Wichser. Joe Stray, der Meerjungfrau-Mann.
Ja, finde ich auch gut. So nennen wir den Podcast.
So nennen wir den Podcast, Meerjungfrau-Mann. Ja, oder wir beide machen zusammen einen Song, der heißt Meerjungfrau-Mann. Mehr sage ich auch nicht dazu.
Ich finde das.
Aber gut. Du hast gerade eben gesagt, Testament. Habt ihr schon euer Testament gemacht?
Nee, das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Also meine Eltern haben ihre Patientenverfügung gemacht jetzt und haben mir und meiner Schwester gesagt, wo alles steht, wo wir alles finden, wenn irgendwas, auch die Testamentsgeschichte, wo das alles so ist. So. Aber das war für die beiden völlig cool. Die waren da super entspannt mit. Die haben das aufgesetzt, bums, bums, fertig, aus die Maus. Hier ist das im Übrigen.
Ja, aber nicht für deine Eltern, für dich?
Nee, noch nicht, nee.
Hast du schon ein Testament gemacht?
Naja, nee, habe ich nicht. Aber es ist gut, dass du es ansprichst. So, aber ich meine, was habe ich zu vererben? So, ich meine, wir arbeiten in der Kulturbranche. Ich muss auch immer noch so lachen, wenn ich dich sehe, als wir mit Fluppe und Trixi im Schrödingers gespielt haben. Letzten Jahres war das, glaube ich.
Ja.
Da hat's geregnet und ihr habt gerade aufgebaut und du bist einfach nur hast diese nassen Tische wieder abgewischt und meintest, hast du vor dich so hergesabbelt. Wertveranstaltungskaufmann haben sie zu mir gesagt. Wertveranstaltungskaufmann. Und ich habe dich so aus der Ferne beobachtet und musste so schmunzeln und dachte, du bist so ein fantastischer Mensch, so, ja, und wir haben uns jetzt halt für diesen Weg entschieden, genau. Und da gibt's nicht viel zu holen, also ich habe irgendwie drei Gitarren, das ist wirklich mein Invest, so, ne, ich habe keine Kryptowährung, nichts dergleichen, was soll ich jetzt ins Testament schreiben?
Bei mir wäre es halt noch so, Musikrechte, wer hat denn die Musikrechte nachher? Es ist schon doch, dass ab und zu die GEMA doch den einen oder anderen Fünfer irgendwie aufs Konto spürt und so, wo ich dann denke, klar, das kann ja irgendwie, wir haben immer das Gefühl, dass wir unsterblich sind, aber es kann ja jeden Moment vorbei sein. Kann ich mich ja nachher an der Zigarette verschlucken oder an der Mate oder Daniel stellt mir ein Bein und ich falle mit dem Kopf irgendwie auf die Kante und dann sind alle
der
traurig.
Wichser.
Der Wichser. Und es kann ja alles relativ schnell vorbei sein oder du bekommst jetzt halt einfach die Delta-Variante vom Corona und egal, ob du geimpft bist oder nicht, liegst du auf der Intensivstation und hechelst dir einen ab, so, da kannst du auch kein aber du hast ja recht, ich habe auch sonst nichts anderes,
okay, außer meine Musikrechte. Aber ganz spannend, wem würdest du Stand jetzt deine Rechte vererben?
Das würde auf die Nichten und Neffen gehen. Also, beziehungsweise bei manchen Songs wäre es auch noch so, dass vielleicht die eine oder andere Person, die jetzt nicht mehr so in meinem Leben drin ist, trotzdem die Rechte auf diesen Song halt hätte. Also ich würde sie halt aufteilen, aber das meiste davon würde an meine Nichte und meinen Neffen gehen. So.
Und mein Bargeld, ich habe ja nur Bargeld. Also ganz ehrlich, ich habe ja halt nichts, so, ne? Also meine Plattensammlung kann ich vielleicht noch ins Spiel werfen, so, das war's dann halt aber
auch. Aber unter dem, ne, so wie damals schon, unterm Kissen von Daniel Hüttmann befindet sich hier immer noch der eine oder andere Tausi, den er sich halt zurückgelegt hat für die Alters.
Für die Altersvorsorge, das wird meine Freundin kriegen. So, also sie ist ja auch mein, wie nennt man das im Krankenhaus? Erstkontakt oder so? Heißt das so?
Deine gesetzliche Betreuerin.
Nee, das ist sie nicht.
Sie hat die Verfügung über dich.
Nee, wie heißt das denn?
Abgeschlossen, seitdem wir zusammen
seid.
Wenn die
zuerst angerufen wird, wenn ich im Krankenhaus bin.
Arsch vom Dienst.
Wichtige Person im Leben, der du Vertrauen schenkst.
Das ist halt auch sie.
Ich weiß.
Wir wissen, was du meinst.
Aber wichtig ist natürlich trotzdem, dass mit dieser Patientenverfügung, das sollte eigentlich wirklich jeder machen, weil, ne, wenn ich jetzt irgendwie auf die Straße gehe, mir fährt ein Auto an und ich liege halt im Koma und bin halt eine Kartoffel, so, möchte ich halt, dass der Bums abgeschaltet wird, so. Und das wird ja nicht abgeschaltet, wenn du es halt nicht verfügt hast, so. Also brauchst du halt schon eine Person, die das irgendwie für dich macht.
Ich mach das für dich.
Und wir wissen jetzt,
das muss geregelt werden.
Jetzt schreibst du es einfach auf. Hauke Hohres hat die Patientenverfügung. Nee, du nicht.
Aber jetzt wissen 1900 Leute circa Bescheid, wie wir mit dir vorzugehen haben.
Wenn jemand Bock hat auf die Patientenverfügung von Daniel Hüttmann, schreibt er einfach in die Kommentare. Ja, du hast ja gerade gesagt, man hat ja nichts. Aber ich finde das schon, aber im Prinzip hat man ja doch etwas. Gibt es ja immer ein bisschen was so. Und wenn es halt auch nur der
Notgroschen ist.
Der Notgroschen ist. So, ich habe es auch immer noch nicht gemacht. Und ich wollte das vor 10 Jahren, wollte ich das schon machen. Und was ich auch machen wollte, ist, ich wollte mein eigenes, also meinen eigenen Abgesang machen. Weil ich hasse, ich weiß, wenn ich halt sterben würde und meine Mutter lebt noch, dann werde ich begraben. Dann komme ich in die Kirche und dann, egal was ich in mein Testament hineinschreibe, ich möchte das nicht kirchlich oder sowas, es wird Kirche und es wird begraben. Das ist schon so, ist und so schon immer war und aber ich hasse es, wenn Pastoren sprechen. Deshalb bei jeglichen Beerdigungen, die halt von unserer Familie ausgerichtet werden, wenn mal von jemandem stirbt, gehe ich dann auch noch hin und mache eine Rede. Weil ich denke, ich kann das besser und schöner, als dass das Pastor das macht. Und das
aber
stimmt
du auch viel näher dran bist.
Ja, ne? Genau. Und dann habe ich einfach gedacht, ich müsste jetzt eigentlich schon meinen eigenen Abgesang machen, wo ich dann halt vielleicht einfach so eine halbe Stunde oder eine richtige Stunde so richtig hart mich selber filme und Sachen vorlese und halt so ein kleines eigenes Programm habe.
Oder ich mache das für dich.
Oder du machst das
für mich. Ich finde, das sollte es nicht du machen. Das sollte ein guter Freund oder eine gute Freundin für dich machen.
Ich finde selber nicht, also ich mache das total gerne.
Ja, aber
ich müsste sehr viel weinen.
Wie lustig das wäre, wenn ich dann noch so eine komplett eigene Show habe.
So auf dem Fernseher mal.
Ja, so auf dem Fernseher. Und, und man denkt sich, ach Mensch, der Hauke. Lustig war er auch. Oder ob das halt zu drüber ist. Dass das die Trauer der Leute noch viel mehr verstärkt. Aber ich denke halt immer, vielleicht mit einem Lacher oder so rauszugehen aus der Kirche.
Also ich hatte jetzt noch nicht so viele Beerdigungen. Ich hatte zwei, meine beiden Opas halt. So. Und der eine war katholisch, der andere evangelisch. Und der evangelische Pastor hat das super krass gemacht. Der ist halt zu uns nach Hause gekommen, hat sich informiert über meinen Opa und hat eine mega Rede gehalten. Wirklich, die war emotional, die war cool, das passte alles. Und dann dieses katholische Ding, wo mein Opa gestorben ist, das war halt so überhaupt nicht nah an Opa dran. Also null. So dieses ganze Gebete, die ganze, diese Ave-Maria-Scheiße da 20 Mal hintereinander. Ich dachte, was soll denn? Das hat nichts mit Opa zu tun. So, mach doch was Cooles so. Ne? Und das fand ich ganz schlimm.
Sitzen da ganz viele Leute und singen, danke für dieses neue Leben.
Ja, ich weiß nicht, ganz was die da, schrecklich. Das finde ich halt nicht geil.
So. Ich war auf jeden Fall auf einer richtig, richtig geilen Aftershow-Party nach einer Beerdigung. Und zwar von einem Regisseur von mir, der hieß Bogdanov. Der war zur Hälfte Ire. Und auf so einem irischen Begräbnis, das war der absolute Obershit. Da waren 200 Leute da, alles aus dem Kultur-, aus dem Künstlerbereich. Da haben Leute gesungen und da haben die gesoffen bis zum geht nicht mehr. Und es die Hauptsache war halt, keiner weint, also keiner weint hier öffentlich, sondern jeder feiert nur. Mhm. Das war der Ultrashit. Das war das krasseste Begräbnis. Ein irisches Begräbnis heißt es, glaube ich.
Ja, ich finde, man sollte halt beides zulassen. Also genau. Ich finde, also das kann man ja immer hinterfragen. Also ich wurde vor kurzem mal angefragt, ob ich bei einer Scheidungsfeier ein Konzert spielen möchte. Ja? So, also warum müssen wir eigentlich immer trauern? Natürlich kann das sehr traurig sein, wenn man sich scheiden lässt oder wenn jemand geht. Ja.
Sind dann beide noch anwesend? Also Frau ist anwesend und Mann ist anwesend?
Nein, das war eine Anfrage von dem Ehemann.
Ach so, okay.
Ja, also ich glaube, das war wirklich, musste etwas Befreiendes gehabt haben für diese Person. Ich kenne die Person nicht, ja. Das war so eine absurde Instagram-Anfrage so. Aber ich dachte, cool, ganz spannend, würde ich sofort machen. Ist mal was Neues so. Aber ich finde auch, also wieso müssen wir bei Beerdigungen immer schwarze Kleider tragen so? Also vielleicht kann man ja auch sagen, wir feiern das Leben von beispielsweise Hauke, so, ja. Und jeder zieht sich was Schönes an, worauf er Bock hat. Wenn er Bock hat zu trauern, soll er sich was Schwarzes oder Meerjungfrauenkostüm anziehen, ja. Und dann kann geflennt werden, bis der Arzt kommt. Und es kann aber auch danach irgendwie noch ein Konzert stattfinden oder so. Das kann man ja auch so machen. Also ich hatte eine richtig schöne Beerdigung. Es war natürlich sautraurig, war mein Patenonkel, der gleichzeitig irgendwie der hatte selber keine Kinder, Schauspieler. Dann irgendwann hat er angefangen zu zaubern und hat so Fantasie-Italienisch gesprochen, konnte überhaupt kein Wort Italienisch. Sehr kleiner Mann, Säufernase und ganz lange krauselige Haare. So. Und der hatte ein Testament geschrieben und der hat mir quasi Geld hinterlassen, damit ich mein Album aufnehmen kann. Sonst hätte ich das auch gar nicht finanziert bekommen. Also einer meiner besten Menschen ist da gegangen und der hat sich in Holland quasi auf einem Kutter quasi ins Wasser herabgelassen. Mhm. Und dieser wirklich lebensfrohe Mensch wurde dann ins Wasser gelassen. Ich habe geweint und am Horizont, also da hat man das Festland wieder dann gesehen, da war ein riesiger Käseturm, so ein Gouda aufgebaut, ja. Und ich dachte, das ist der Ort, wo du begraben werden sollst, hier auf dem Wasser und mit so einer Tragikkomik irgendwie. Und irgendwie tauchte dann unterm Wasser ein Vogel auf. Das war völlig absurd, der war davor nicht da, ich habe ihn zumindest nicht gesehen und ich musste heulen und lachen gleichzeitig, weil ich dachte, das ist genau das, wie du es haben wolltest. Und da hat kein Pastor irgendwie eine Scheiße erzählt über diese Sacknase, der geilste Mensch in meinem Leben war, so. Genau, also Trauer auch mal anders denken, man kann eine Beerdigung eventuell auch feiern.
Total.
Und für alles andere haben wir ja diesen Podcast, ne? Genau. Wenn man mal wieder reinhören will. Dann kann man sich halt die alten Folgen anhören von Daniel, wie er früher mal gewesen ist, von mir, wie er war und auch von dir, der ja heute sozusagen unser Gast ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind ganz schön abgedriftet in den Tod hinein.
Ja, fand ich aber sehr schön. Da wünschen wir uns noch ein paar Songs, würde ich sagen, oder? Also ich habe zumindest noch was. Ich habe von Nathan Gray und Red Tape Parade What You Mean. Großartiger Song. Und ich wünsche mir von Tusk Fortune. Habe ich jetzt mal wieder gehört und festgestellt, wie unglaublich gut Tusk eigentlich ist. Das vergisst man.
Also Tusk
oder? Heißen die Tusk oder heißen die Tusk? Tusk,
ja, glaube ich. Ich hätte jetzt Tusk gesagt, aber
ja, weiß aber egal. Es ja auch nicht. Großartiger Song, großartiges Album. Tolle Musiker auf jeden Fall. Anhören, großartige Band. Gibt's ja auch noch im Übrigen. Also die haben sich auch nie aufgelöst tatsächlich. Voll schön.
Eine Band von mir, die mich mein Leben lang begleitet, die aber total unterbewertet ist und ganz, ganz klein, ist Amusement Parks on Fire. Und die haben halt gerade ein neues Album rausgebracht. Ich kann das wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn man auf schädrige Gitarren steht und The No Twist mag, dann kann man auch Amusement Parks on Fire gut finden. Und da wünsche ich mir den Track Old Salt.
Darf ich mir auch noch was wünschen?
Klar. Ja.
Ich wünsche mir von den Bright Eyes den Song Lua.
Dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche.
Genau, ich sag euch noch, falls ihr jetzt am Wochenende in den Stadtpark wollt, denkt bitte dran, ab 21 Uhr ist Alkoholverbot im Stadtpark.
Und wir sehen uns am 30.07. im Schrödingers.
Das ist vollkommen richtig.
Oh, Daniel, wir haben heute noch keine Wette gemacht, wie Deutschland spielen wird.
Wird 2-0 verlieren.
Ich sage heute ganz knallhart, es ist Elfmeterschießen. Es ist Elfmeterschießen und das Ding ist halt einfach, Deutschland gegen England in Elfmeterschießen heißt, dass mindestens ein Engländer vorbeischießt. Deutschland gewinnt heute 7-6 im Elfmeterschießen.
Okay.
Ich sag das, was Hauke sagt, denn er hat am Ende des Tages manchmal recht.
Tschüss.
Tschüss.
Gut, Björn Vogeler wieder hier. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Astra Colada. Und ehrlich gesagt, bei Astra Colada, da denke ich nicht nur an Kulturpodcast, sondern auch an Saufkultur.
Genau, obwohl uns das Astra ja so ein bisschen stört, ne? Also man kann schon sagen, dass wir Bierkenner sind oder also auf jeden Fall Biertrinker und Bierliebhaber.
Ja.
Und Astra ist keins davon. Also wir mögen das eigentlich gar nicht, oder?
Wenn, dann gezapft, aber auch lieber anderes.
Und wir wollen euch schnell noch unsere Tipps mitgeben, was man stattdessen trinken kann.
Ja, soll ich anfangen?
Ja, los. Was ist dein Number One Tipp?
Mein Number One Tipp ist jetzt auch kein Geheimtipp oder so.
Nein,
ne? Also das jetzt
Geheimtipps.
Überhaupt nicht. Aber ich liebe Tanzäpfle. Das ist sehr gut. Das kann man sehr gut aus der Flasche trinken und hauptsächlich in Norddeutschland natürlich sowieso nur aus der Flasche. Aber wenn man mal im Süden ist, dann auch gerne mal gezapft.
Mega gut.
Ja. Und dein Tipp?
Mein Tipp wäre Grevensteiner.
Ah.
Aus der Flasche, wie auch gezapft, ein Genuss.
Ein hopfiger Vollgenuss. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Das sind unsere Tipps für den Getränk.
Bald Grevensteiner Colada, euer Podcast Nummer 1.
Eieiei, da kriegen wir Stress. Unsere anderen Tipps sind auf jeden Fall unsere Musik. Vielleicht fahrt ihr dann ja auch auf irgendwelche Trips, das wäre auch cool.
Vielleicht sehen wir uns ganz bald. Macht es gut.
Ciao.
Ciao.